Gut, also 2. Mose. Drei große Teile, Kapitel 1 bis 12 und dann 12 bis 18, 18 bis 14, bis 40. In diesen groben Abschnitten sind wir. Ich hole wieder meine Stifte und versuche weiterzumachen. Also, der zweite Block, Erlösung zum Dienst, zur Begegnung mit Gott, während in dem ersten Israel noch in Ägypten ist und eben für diese Rettung vorbereitet wird, erfahren wir dann diesen Weg Israels zum Berg Sinai. Das ist der zweite Block. Kapitel 12 bis 18 behandeln diese Themen. So ab 19 sind sie am Berg Sinai und dann kommt eben das Gesetz mit 20 und mit den ganzen Aufforderungen und so weiter. Das zeige ich euch gleich weiter. Also, Schlüsselvers. Wir schlagen es gleich auf und dann schreiben wir auf 2. Mose 12. Zweiter Mose 12, Vers 12. Vers 13. Vers 26. Ich schreibe es auf. Das sind mehrere Schlüsselverse, aber das ist 2. Mose 12. Wir lesen es gleich. 12, 13 und 26. Ich hoffe, dass ich das richtig aufgeschrieben habe. Wir lesen es, dann sehen wir das gleich. 2. Mose 12, Vers 12 lese ich, okay? Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, von Mensch bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich das Gericht vollstrecken. Ich, der Herr. Also das hier beginnt wir bei der Erlösung. Erlösung des Volkes. 13 lese ich nochmal. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und dieser Tag soll euch als Erinnerung sein, und ihr sollt ihn feiern, als Fest für den Herrn, als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Also Israel auf dem Weg, die Erlösung des Volkes, die Erlösung zum Dienst geschieht durch das Passa. Ja, das sind die Schlüsselverse. Ich glaube, 26 habe ich noch mit aufgeschrieben. Ich schaue schnell rein. Und es soll geschehen, wenn eure Kinder fragen, was bedeutet dieser Dienst für euch, dann sollt ihr sagen, es ist ein Passahopfer für den Herrn, der an den Häusern der Söhne Israels in Ägypten vorüberging, als er die Ägypter schlug, unsere Häuser aber rettet er. Also 26, 27. Was ist dieser Dienst? Warum machen wir das? Das ist das Zeugnis, Gott hat euch erlöst, aus Ägypten herausgeführt. Gott hat euch erlöst. Also die Erlösung zum Dienst. Ganz zentral 2. Mose 12. Okay? In den einzelnen Abschnitten, wie das deutlich wird, versuche ich das so aufzuteilen mit euch. Kapitel 12 bis 13. Kapitel 12 bis 13, da läuft die ganze Vorbereitung. Die Vorbereitung zum Passafest. Die Vorbereitung für den Auszug aus Ägypten. Gott sagt ihnen ganz genau, was sie tun müssen, wie sie es tun müssen, damit diese Rettung, damit diese Erlösung auch stattfinden kann. Also Kapitel 12 bis 13, die Vorbereitung. Die Vorbereitung zur Rettung. Die Kapitel 14 bis 15 beschreibt die eigentliche Rettung selbst, also Kapitel 14 bis 15. Da ist der Auszug. Ja? Das ist die Rettung selbst. Das ist der Auszug. Auszug aus Ägypten. Kapitel. Ist okay vom Tempo? Ja? Einfach nur, dass wir die einzelnen Kapitel vor Augen haben. Kapitel 16 bis 17. 16 bis 17, da beschreibt uns der Weg, also Israel auf dem Weg. Die sind gerettet, also werden vorbereitet zur Rettung, dann die Rettung findet statt und dann ziehen sie los. Ja? Sie sind auf dem Weg zu diesem Berg, auf dem Weg zu der zur Begegnung mit Gott. Das ist der Weg. Und zwei Dinge werden da deutlich. Ungehorsam und Unglaube. Und das ist sehr erschreckend eigentlich. Und Unglaube. Diese zwei Dinge findet man da. Nach all dem, was da geschehen ist, nach all dem, was sie erlebt haben, nach all dem, was Gott an ihnen Großes getan hat, immer wieder zweifeln, immer wieder Unglaube, immer wieder Murren, immer wieder Rebellion, das wiederkehrende Muster. Und dann kommt ein Kapitel, das verdient einer genaueren, Kapitel 18, genaueren Betrachtung. Also nicht jetzt, das machen wir dann im Einzelnen kurz. Das ist die Geschichte, die ersten Lernschritte für Mose, das ist die Jethro-Geschichte. Ja? Das ist ganz interessant. Jethro kommt und hilft Mose eigentlich, dieses Riesenvolk zu führen. Und wie er das tut, wie er ihn ausrichtet. Also die ersten Lernschritte, habe ich das mal überschrieben. Das ist Jethro. Genau. Also, von der Logik her. Gott bereitet das, sein Volk, damit sie ihm dienen kann. Diese Vorbereitung geschieht im Land Ägypten. Und all die Plagen, all das, was da geschieht, bereitet das Volk vor, dass es losgehen kann. Bevor es losgehen kann, ist sozusagen die letzte Plage der Auslöser, dass sie wirklich gehen können. Und das ist das Gericht an den Erstgeborenen. Das ist die ganze Thematik. Da wird es vorbereitet, damit sie zu Gott begehen können, müssen jetzt erlöst werden aus dieser Sklaverei. Das geschieht durch das Opferlamm. Auch da wiederum klare Anweisungen, wie das passieren soll. Der Auszug, dann der Weg zum Dienst und unterwegs eine kurze Unterbrechung. Jethro begegnet, denn das Volk macht auf dem Weg ihm große Mühe. Es ist nicht so einfach für ihn, diesen Dienst auszuüben. Und dann kommen wir zum dritten Teil. Zum dritten Teil. Also Vorbereitung zum Dienst, Erlösung zum Dienst. Was könnte jetzt da sein? Wir sind in dem Bereich, sie kommen an den Sinai, das Gesetz wird empfangen. Was könnte das sein? Das hat auch was mit Dienst zu tun. Eine Idee? Das ist so gut. Unfähigkeit zum Dienst. Das ist gut. Ja. Das finde ich gut. Ich habe geschrieben, die Grundlage des Dienstes. Was braucht es, um Gott dienen zu können? Ja? Dass diese Grundlage dann die Unfähigkeit offenbart. Von daher finde ich das sehr gut. Und die Notwendigkeit etwas Größeres. Aber erstmal mal, dass sie Gott dienen. Gott gibt ihnen die Maßstäbe. So, wie kann man Gott nahen? Wie kann man Gott dienen? So, das ist die Grundlage des Dienstes. Was würdet ihr sagen, was ist die Quintessenz der 10 Gebote? Wenn ihr das zusammenfassen würdet, was? Okay. Ja, das ist das königliche Gesetz nach Jakobus. Liebe Gott von deinem ganzen Herzen, von deiner ganzen Seele, deiner Kraft und den Nächsten wie dich selbst. Das ist der Gottesdienst. Das ist Dienst für Gott. Ja, und das wird wiedergegeben in den 10 Geboten. Die Beziehung zu Gott auf der einen Seite der Tafel und die Beziehung zu den Menschen auf der anderen Seite, der Tafel. Das ist der wahrhaftige, ja, das Kreuz, ganz genau. Also in der Horizontale und in der Vertikale findet dieser Dienst statt. Und das ist der Maßstab, das ist die Grundlage. Hier wird diese Grundlage, aufgezeigt. Grundlage des Dienstes. Darum in die 10 Gebote und da finden wir die Stiftshütte und den Ort des Dienstes und schauen wir uns in einzelnen Kapiteln uns kurz an. Also, Vorbereitung zum Dienst, Erlösung zum Dienst und das dritte dann die Grundlage des Dienstes. Zu begegnen mit Gott, erlöst, er vorbereitet, erlöst zu begegnen mit Gott und dann kommt jetzt die Begegnung mit Gott. Jetzt sind sie da, wo sie sein sollten. Jetzt sind sie am Berg. So, da sollten sie hin, da sollen sie Gott dienen. Also hier haben wir die Begegnung mit Gott. Das ist die Begegnung mit Gott. Schlüsselvers, gell? Der Schlüsselvers. 2. Mose 20. Also das sind Schlüsselstelle eigentlich, wenn 2. Mose 20, 1 bis 21. Ich male hier auch noch einen Schlüssel hin. Also wir lesen 2. Mose 20, 1 bis 21. Und Gott redete all diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen und keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was auf der Erde oder was im Wasser oder unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Merkt ihr? Ihnen sollt ihr nicht dienen. Kein Götzen, kein Götterbild dienen. Mir sollt ihr dienen. Das ist die Ausrichtung. Darum hat er sie gebracht, darum hat er sie erlöst, darum hat er sie rausgeführt, dass sie Gott dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an den dritten und vierten Generationen, von denen, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an tausenden von Generationen, von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigen aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigen ausspricht. Denk an den Sabbat, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Töchter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbat und er heiligte ihn. Nur nebenbei, die ganze Diskussion um die 24-Stunden-Tagesschöpfung. Ja, gibt es ja, manche sagen, ja, das können ja auch Tausende von Jahren oder Millionen sein. Hier ist es verankert, sogar in dem Sabbatgebot. Am 7. Tag ruhen, weil Gott am 7. Tag ruhte. Also hier sagt Gott, ich habe 6 Tage gebraucht und am 7. Tag habe ich geruht, also auch ihr. Also der Bezug ist klar, das sind buchstäblich 24 Stunden Tage. 24 Stunden, ja. Vers 12. Ehre dein Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht gegen deinen Nächsten nicht ein falsches Zeugnis Zeuge aussagen, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten und auch sein Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch sein Esel, noch irgendwas, was von deinem Nächsten gehört. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, die Hörnerschal und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, denn nur um euch zu prüfen ist Gott gekommen und damit die Furcht vor ihm eure Augen sei, damit ihr nicht sündigt. So blieb denn das Volk von Ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Das ist für mich eine sehr wichtige Schlüsselstelle. Das ist die Begegnung mit Gott. Israel in Ägypten, Israel auf dem Weg zum Sinai und so sind wir hier angekommen, Israel am Sinai. Wie gesagt, ich gebe euch jetzt einfach nur den ersten Überblick über das Zweite und dann gucken wir ab und zu mal in den einzelnen Abschnitten und entdecken ein paar Perlen gemeinsam. Zu der Gliederung, also dass wir die einzelnen Kapitel auch wieder wahrnehmen. Kapitel 19 bis 24 haben wir das Gesetz Gottes. Da haben wir das Gesetz Gottes. Dann kommt Kapitel 25 bis 31. Nach dem Gesetz kommt das Heiligtum Gottes. Wie gesagt, all diese Dinge werde ich versuchen zu erklären. Also nicht alle, aber vieles. Kapitel 25 bis 31. Da kommt das Heiligtum. Das ist das Heiligtum Gottes, genau. Jetzt kommt ein Kapitel, Kapitel 32. Das ist ein ernüchterndes Kapitel und ein mahnendes Kapitel. Da steht sozusagen dazwischen. Dann kommen wieder immer zwei Kapitel gleich nochmal. Aber das steht so in der Mitte. Und das ist wiederum genau wie hier, Gott rettet, sie ziehen aus und dann auf diesem Weg, was passiert? Ungehorsam, Rebellion, Unglaube. In ähnlicher Weise auch. Gott gibt ihnen das Gesetz, er zeigt ihnen das Heiligtum und was kommt? Die Rebellion und Ungehorsam, das goldene Kalb. Ja. Rebellion, Ungehorsam, das goldene Kalb. Dann folgen wieder zweier Kapitel. Kapitel 33 bis 34. Ich bemühe mich, ein bisschen sauberer zu schreiben. Kapitel 33 bis 34. Da geht es um den Weg der Gnade. Diese Rebellion löst etwas aus. Gott sagt, ich will dieses Volk verwerfen. Mose, wir fangen wieder bei Null an. Du taugst was, die anderen taugen nichts. So, ich nehme dich wieder und mach aus dir ein Volk. Und Mose wirft sich da in den Riss und wird wieder dem Typus auf Christus gerecht, als Mittler, als Fürsprecher und tritt für das Volk ein. Und Gott offenbart, auf welchem Weg Gott einem rebellischen, einem ungehorsamen Volk nahen kann und dass er sie nicht richtet. Und das ist der Weg der Gnade. So, da finden wir im zweiten Buch Mose den Weg der Gnade. Der Weg der Gnade hat, und das will ich euch schon mal kurz sagen, das hat was mit dem Angesicht Gottes zu tun. Das ist das Angesicht Gottes. Es gibt eine ganze Thematik, die sich in der Bibel findet und die, das ist gut, dass wir sie begreifen, wenn es vom Angesicht Gottes die Rede ist. Zum Beispiel, dass Adam und Eva sich vom Angesicht Gottes versteckten, heißt das. Haben wir im ersten Buch Mose gelesen. Was haben sie also doch gesehen, wenn es vom Angesicht Gottes war? Bei Jona heißt es, und Jona floh von dem Angesicht Gottes. Und hier lernen wir in diesem Abschnitt, was das Angesicht Gottes ist. So, denn Mose redete mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Und jetzt die Frage, Mose doch Gott gesehen? Wiederum hat Jesus gelogen, wenn er sagt, dass nur Jesus Gott gesehen hat, wenn Mose ihn auch geschaut hat. Wie kann Mose Gott gesehen haben? Er hat Gottes Angesicht gesehen, denn das war sein Wunsch. Ich will dein Angesicht sehen. Und hier ist ein Schlüssel zum Verständnis, was das Angesicht Gottes ist. Und das hat was mit Gnade zu tun. Und das Letzte, die letzten Kapitel, 35 bis 40, das ist Bau des Heiligtums. Hier wird gebaut. Und das ist der Ort der Begegnung. Bau des Heiligtums, Ort der Begegnung. So. Das ist das zweite Buch Mose. Im Überblick. Und im Einzelnen würde ich gern mit euch durchgehen und im Einzelnen die Passagen anschauen, wie das dargestellt wird und das etwas vertiefen. Und wenn wir das gemacht haben, dann ist wahrscheinlich schon 3. Und wenn wir vorher fertig sind, dann können wir vielleicht noch ins dritte Buch Mose schon mal hineinschnuppern. Aber zumindest will ich gerne das mit euch vertiefen. So. Also 2. Mose. Lass uns einfach auf ein paar Dinge wahrnehmen. Zuerst, vom 1. Mose kommen wir wissen, wie das Volk nach Ägypten gekommen ist, durch Josef. Hier sind wir im 2. Buch Mose, jetzt aus den 70 Seelen ist ein Riesenvolk geworden, ein Millionenvolk eigentlich geworden. Lass uns ab Vers 1 kurz lesen. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, jeder mit seinem Haus. Und dann heißt Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issachar, Sebulon, Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Aser. Und die Zahl der Seelen, die aus Jakobs Schoß hervorgegangen waren, betrug 70 Seelen. Und merkt ihr, hier werden wieder als Seelen bezeichnet. In Bezug auf Ägypten, in Bezug auf ihre Bedürftigkeit, in Bezug auf den Grund, warum da sind diese 70 Seelen. Dann Vers 8. Da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. Der sagte zu seinem Volk, sieh, das Volk der Söhne Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Auf, lass uns klug gegen es vorgehen, damit es sich nicht noch weiter vermehrt. Sonst könnte es geschehen, wenn Krieg ausbricht, dass er sich noch zu unseren Feinden schlägt und gegen uns kämpft und dann aus dem Land hinaufzieht. Daher setzen sie auf Arbeitsaufseher über sie, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute für den Pharao Vorratsstädte Pithom und Ramses. Aber je mehr sie es bedrückten, desto mehr nahm es zu und so breitete es sich aus, sodass sie ein Grauen erfasste vor den Söhnen Israels. Je stärker der Druck, je stärker die Bedrängnis, umso größer das Volk. Ist eigentlich ein Paradox, gell? Und ich sehe darin ein geistliches Prinzip, das sich durch die Bibel durchzieht und in der Kirchengeschichte beweist und bis heute deutlich wird. Und ich bin mir sicher, in deinem geistlichen Leben genau das gleiche Prinzip wird. Wir hassen Versuchungen, wir hassen Bedrängnisse, wir mögen nicht Unterdrückung, wir mögen nicht schwere Zeiten, wir mögen kein Leid. Da beten wir uns sofort raus. Aber diese Dinge sind gerade diese Dinge, die uns und in uns am Wachstum schaffen. Ich sage, wenn Leid nicht gäbe, würden wir beten nie lernen. So, das Leid lehrt uns beten. Wenn Gott diese Zustände nicht schaffen würde, würde in uns kein Hunger, kein Schreien nach ihm, keine Sehnsucht nach Veränderung da sein, wenn wir diese Dinge nicht spüren würden. Wer von euch schon mal tiefe Täler durchgegangen ist, und ich bin mir sicher, das seid ihr alle, in verschiedenster Art und Weise. Wenn wir drin sind, wollen wir da raus. Wenn wir raus sind und zurückschauen, ist doch so, dann sehen wir, wie nah wir Gott da eigentlich waren. Und wie viel er eigentlich in uns da bewirkt hat und wie viel er geschaffen hat. Und ich sage, in meinen tiefsten Zeiten, das sind die tiefsten Beziehungen und Erlebnisse, die ich mit Gott habe. Will ich daraus, ja, weil die Bedrängnis echt schwer ist, will ich die, aber ich will auch diese Beziehung haben. Dann geht es einem gut. Und dann sind wir mit allem anderen beschäftigt, oder? Und das zeigt sich sogar in unserem Gebetsleben. Dann weiß ich, aber ich muss beten, dann beginne ich zu beten und ich merke, dass mein Herz auf jeden Fall anders betet. Oder? Kennt ihr das? Also, das betrifft die Gemeinde Jesu, das betrifft das Volk Gottes, das betrifft das irdische Israel nach dem Fleisch, es betrifft das himmlische Israel nach dem Geist. Die Gemeinde verfolgt. Permanent verfolgt, verfolgt, verfolgt. Und in der Apostelgeschichte beginnt es mit 3.000, erst sind es 120.000. Dann sind es 3.000, dann sind es 5.000. Und dann hört Lukas auf zu zählen, weil einfach die Zahl immer größer wird. Und dann schreibt er nur noch eine große Menge, eine große Stadt, ein großes Volk. Und dann muss er es zusammenfassen. Aber lesen wir Bedrängnisse, 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 Verfolgung, Verfolgung, Gefängnisse und so weiter. Aber in diesen Dingen wächst das Volk. Unter welchem Regime wachsen Gemeinden? Ich traue mich das nicht zu sagen, aber interessanterweise unter dem Kommunismus wächst die Gemeinde mehr als in unserer Demokratie, wo es alles erlaubt ist, gell? Unter Druck. Das Volk wird unterdrückt und Gott stellt sich in besonderer Art und Weise zu seinem Volk und es wächst. Vers 15. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die ein Schifra und die andere Pua, cooler Name, Pua hieß. Und sagte, wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt helft und bei der Entbindung seht, dass es ein Sohn ist, dann tötet ihn. Wenn es aber eine Tochter ist, dann mag sie am Leben bleiben. Aber weil die Hebammen Gott fürchteten, taten sie nicht, wie ihnen der König von Ägypten gesagt hatte, sondern ließen die Jungen am Leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich und sagte zu ihnen, warum habt ihr das getan, dass ihr die Jungen am Leben gelassen habt? Die Hebammen antworten dem Pharao, ja, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind lebenskräftig. Ehe die Hebammen zu ihnen kommen, haben sie schon geboren. Und Gott tat den Hebammen Gutes. Und das Volk vermehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, geschah es, dass er ihnen Nachkommen schenkte. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk, jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Nil werfen, jede Tochter aber sollt ihr am Leben lassen. Also da, übrigens, das ist so eine der ersten Stellen, wo ich mir meine Fragezeichen gestellt habe und dachte, hä, die lügen ja. Gell? Die lügen. Und dann dachte ich, ist das nicht eine Notlüge? Was denkt ihr? Ist es rechtens, was sie gemacht haben? Sie kam wirklich spät. Zu spät. Also wirklich, was denkt ihr, ist es gut oder schlecht, was sie gemacht haben? Jawohl, danke. Also wenn Gott sie dann segnet, dann kann es nicht schlecht gewesen sein, oder? Okay. So, also dann, und dann steht die Frage, ja, wie kann Gott das segnen? Gott segnet Abraham. Die Frage, die ich mir stelle, haben Sie wirklich gelogen? Also, sagt der Text, das ist jetzt eine Frage, sagt der Text, und Sie haben gelogen? Oder erklären Sie, wie das war? Ja, so. Für mich ist der Vers 17 ausschlaggebend. Aber weil die Hebammen Gott, was ist das für ein Prinzip? Gott, ja. Nach dem Gesetz durfte Paulus und Petrus dem Hohen Rat nicht widersprechen und ihn beziehungsweise das tun, was sie ihn sagen, der Obrigkeit untertan sein. Und die Erklärung ist, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da, wo das Gebot der Menschen gegen das Gebot Gottes tritt, da sind wir aufgefordert, in Bezug auf die Konsequenzen und die Kosten, die das mit uns bringt, Gott mehr zu gehorchen, auch wenn das selbst uns das Leben kosten würde. Deswegen, genau das ist ja die Frage. Ja? Dass sie. Also die hätten einen entbinden und dann einfach am Leben lassen und dem Pharao das sagen, meinst du? Ach so. Was sagen Sie, bevor wir da sind, sind schon geboren. Die israelitischen Frauen sind so fit, sie brauchen uns gar nicht. Sie brauchen keine Hebammen. Die kriegen die Kinder auch ohne uns. Und bevor sie da sind, sind sie schon auf der Welt. Das ist ja was sie ihm sagt. Das meine ich. Also, zumindest sagen sie das hier. Was ich damit sage, ist, hier steht nicht, und sie belogen Pharao, indem sie sagten. Ja? Und dann heißt es, sie fürchten Gott mehr, dann kommt eine Erklärung und dann kommt, und Gott segnet sie. So, und Gott sagt nicht, ja, ihr habt da ein bisschen falsche so Halbwahrheit erzählt, aber egal, ihr habt da trotzdem was Gutes draus gemacht. Ja, aber das ist deswegen, das ist keine so einfache Stelle, aber ich wollte euch einen Blick darauf werfen. Der Fokus ist aber der, trotz der Angriffe, trotz all diesen Dingen, trotz Unterdrücken und sogar mit dem Befehl, es zu töten, können sie es nicht aufhalten. Gottes Ratschluss, Gottes Plan, Gottes Volk, da kann der Pharao machen, was er will, da können die Feinde machen, was es will. Gott segnet es und es gibt Wachstum. Es gibt einen stetigen Wachstum. Dass hier natürlich etwas anklingt, ist hoffentlich euch gleich ins Auge gefallen. Was klingt hier an? Der Herodes und der Kindermord. Kann sein, ja. Aber die Parallele ist interessant, weil wir kommen ja dann gleich Kapitel 2, ein Bild des Retters. Und das beginnt ja so mit der Geburt und mit dem Befehl zu töten. Tötet der Herodes und die Soldaten, all die Kinder zu töten. Die Parallele ich denke ich, ist sehr, 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 sehr stark. Ich möchte auf eine andere Parallele kurz hinweisen. Schlagt mit mir Apostelgeschichte 7, weil Stephanus fasst das zusammen und erklärt das oder deutet das, legt das eigentlich aus. Und ich finde, dass er das in einer Weise tut, wie ich es nicht tun könnte. Apostelgeschichte 7, ab Vers 20. Stephanus wird ja angeklagt gegen Mose, gegen das Gesetz, gegen den Tempel zu lehren, das heißt falsch zu lehren, in Irrlehre zu bringen gegen das Volk Israel und sie hassen ihn dafür. Und er wird dann verteidigt sich und hält eine gigantische Predigt. Er legt das Alte Testament aus und widerlegt ihnen eigentlich ihre Position und ihre Meinung mit dem Alten Testament und sagt, wenn ihr verstanden hättet, was im Alten Testament steht und was zum Beispiel mit Mose geschah, dann würdet ihr verstehen, dass ihr das Gleiche tut mit dem Christus. So, das ist, ihr verhaltet euch nicht anders als damals eure Väter. Kapitel 7, Vers 20 sagt er Folgendes. In dieser Zeit wurde Mose geboren und er war Gott angenehm. Und er wurde 3 Monate aufgezogen im Haus des Pharao, des Vaters. Als er aber ausgesetzt worden war, nahm ihn die Tochter Pharaos zu sich und zog ihn auf, sich zum Sohn. Und Mose wurde unterwiesen aller Weisheit der Ägypter. Er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Und als er einen Unrecht leiden sah, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Sie aber verstanden es nicht. Das ist so wichtig. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung geben würde. Sie aber verstanden nicht. Also Mose wird als Retter dargestellt und Mose handelt so. Und das Volk versteht nicht, dass Gott einen Retter gab. Das Volk hat ihn nicht angenommen. Vers 26. Am folgenden Tag erschien er aber bei ihnen, als sie sich stritten, und er trieb sie zum Frieden, indem er sagte, ihr Männer, ihr seid Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber dem Nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg und sprach, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? So, wer hat dich eingesetzt über uns? Die Parallele, Stephanus sagt, dass es in gleicher Weise, wie die das Volk mit Mose umgegangen sind, so ist Israel mit Mose umgegangen, mit Jesus umgegangen, so ist mit Mose umgegangen. Vers 28. Willst du mich etwa umbringen, wie du gestern in Ägypter umgebracht hast? Mose aber entfloh bei dem Wort und wurde ein Fremdling im Land Midian, wo er 2 Söhne zeugte. Als 40 Jahre verflossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in der Feuerflamme eines Dornenbusches. Als aber Mose ihn sah, wunderte er sich über die Erscheinung. Während er aber hinzutrat, sie zu betrachten, erging die Stimme des Herrn: Ich bin der Gott deiner Väter, Gott Abrahams und Isaak und Jakobs. Mose aber erzitterte und wagte nicht, es zu betrachten. Der Herr aber sprach zu ihm: Löse die Sandale von deinen Füßen. Denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Gesehen habe ich die Misshandlungen meines Volkes, das in Ägypten ist. Und ihr Seufzen habe ich gehört. Und ich bin herabgekommen, sie herauszureißen. Und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. Diesen Mose, den sie verleugneten, indem sie sagten, wer hat dich als Obersten und Richter eingesetzt, den hat Gott zum Obersten und Retter gesandt durch die Hand des Engels, der ihn in dem Dornbusch erschien. Dieser führte sie heraus, indem er Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels sprach: Einen Propheten wie mich wird euer Gott aus euren Brüdern erwecken. Dieser ist es, der in der Gemeinde in der Wüste gewesen ist, mit den Engeln, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete und mit unseren Vätern. Er empfing lebendige Aussprüche, um sie uns zu geben. Unsere Väter aber wollten nicht gehorsam sein, sondern stießen ihn von sich, wandten sich in ihrem Herzen nach Ägypten zurück und sagten zu Aaron: Mach uns Götter, die vor uns herziehen sollen. Denn dieser Mose, der aus dem Land Ägypten geführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Sie machten in jenen Tagen ein Kalb und brachten dem Götzenbild ein Schlachtopfer und ergötzten sich an den Werken ihrer Hände. Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin. Das ist eine erstaunliche Auslegung von der Berufung und von dem Dienst und von dem Dienst Mose. So diese Parallele, Mose als Retter bei seiner Geburt, bei seiner Berufung, er wird eingesetzt oder von Gott gesandt, sie nehmen nicht an, im Gegenteil, wenn er für sie sich verwendet, sagen, wer hat dich als Richter über uns gesetzt? Ich hoffe, es klingt in euren Ohren, wie sie über Jesus sagen, weg von ihm, wer hat dich als König über uns gesetzt? So, sie verleugnen ihn, sie verwerfen ihn. Sie nehmen es nicht an, obwohl Gott mit ihm war, durch Zeichen und Wunder, durch viele Machttaten bewiesen hat, dass Gott mit ihm ist, dass er ihn gesandt hat und so weiter. Genauso wie Jesus durch viele Machttaten und Zeichen als der Sohn Gottes erwiesen ist und sie verwerfen ihn. Ein Aspekt, den finde ich sehr interessant. Mose geht auf den Berg und dann was macht das Volk? Sie bilden sich ein goldenes Kalb. Warum? Warum haben sie das gemacht? Was ist ihre Argumentation? Ja, die haben einen Ersatzgott gemacht, aber wir wissen nicht, was mit ihm ist. Interessant, gell? So, wir wissen nicht, wo er ist, wir wissen nicht, ob er zurückkommt, wir können ihn nicht sehen. Also, machen wir uns einen eigenen Gott. Machen wir uns einen eigenen Gott. Jesus ist gekommen. Durch mancherlei Machttaten und Zeichen hat er sich erwiesen, um das Volk zu retten. Dann ist er gegangen in die Gemeinschaft zum Vater und man sieht ihn nicht. Und viele sagen, keine Ahnung, ob er wiederkommt. Wir wissen nicht, was mit diesem Jesus ist. Und was machen die? Machen die ihre eigenen Götzen. Machen ihre eigenen Religionen. Machen ihre eigenen Glauben. Sie schustern sich ein Glauben so, dass sie sehen können. Dass sie es verstehen können. Dem sie nachlaufen können. Und dann, das ist das, ich möchte euch bitten, auch wenn das jetzt ein großer Sprung ist, geht mal mit mir in Kapitel 32. 2. Mose, Kapitel 32. Ich hoffe, dass der Sprung jetzt nicht zu groß ist. Ich wollte eigentlich ein bisschen rein nach. Kapitel 32 beschreibt uns ja das. Und schaut mal Vers 4. Vers 4. Der nahm alles, also Aaron, die bedrängen ihn, weil sie sagen, Mose wissen nicht, was mit ihm, der säumt, wissen nicht, was mit ihm passiert ist und so weiter. Also was gerade Stephanus erklärt hat. Und dann Vers 4. Der nahm alles aus ihrer Hand, formte es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sagten, und jetzt schaut mal, das ist dein Gott, Israel, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Schaut mal, sie sagen nicht, das ist jetzt dein Gott und jetzt wollen wir dem nachfolgen. Sie machen sich nicht einen neuen Gott, oder? Sie sagen, das ist der Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. In gewisser Weise haben sie sich ein Gottesbild geschaffen. Sie haben sich ein Gottesbild geschaffen, von dem sie denken, dass so ist dieser Gott, der uns herausgeführt hat. Sie wollen diesen Gott sehen, die wollen diesen Gott greifen. Sie wollen ihn vor sich haben. Und ihr Verständnis ist nicht, okay, wir machen, Mose ist nicht da, Gott können wir nicht nahen, aber wir machen uns einfach einen neuen Gott, dem wir folgen, einen Gott aus der Ägypter oder so. Nee. Die sagen, wir machen uns diesen Gott selbst. Das ist der Gott, der uns aus Ägypten rausgeführt hat. Das ist die Höhe. Dieses Kalb hat uns rausgeführt. Was hat Gott gesagt? Was hat er ihnen verboten? irgendein Bild zu machen. Von irgendeinem Tier im Himmel noch irgendeinem Tier auf der Erde. Und dann so zu glauben, dass das ist, was sie rettet. Ihm zu dienen, ihnen zu dienen. Aber dieser Gedanke ist, das ist der Gott. Jetzt formen sie nach ihrem Verständnis und nach ihrer Prägung, nach ihrem Erleben aus Ägypten, was sie alles über Gott und gelernt haben, über Gottheiten gelernt haben, wie man sie anbetet, wie man sie denkt und wie sie aussehen, was auch immer. Aus ihrer Prägung, aus ihrem Verständnis machen sie sich ein Gott und dann sagen sie, das ist der Gott, der uns herausgeführt hat. Der hat uns gerettet. Oh Mann, das ist schon sehr extrem. Also zurück. Zurück zu dem kurzen Gedanken. Als Stephanus diese Predigt hält, sagt er, Freunde, das, was mit Mose geschah, das ist ein Bild des Retters. Es ist ein Bild auf Christus. Schaut mal, wie sie mit ihm umgegangen sind. Schaut mal, wie seid ihr mit Christus umgegangen. Am Ende von dieser Stephanus-Predigt, ich lasse euch jetzt das nicht aufschlagen, aber könnt ihr gerne nachlesen wieder, dann heißt es, und dann drehte der Spieß um und sagte zu dem Volk oder zu den schriftgelehrten Pharisäern, den Hohen Rat, sagt er, ihr widerstrebt die ganze Zeit wem? Dem Heiligen Geist. Das heißt, wenn ihr Christus abgelehnt habt und wenn ihr nicht verstanden habt, was in Mose steht und weil ihr es nicht verstanden habt, an Christus genau das Gleiche tut, wenn ihr das vorwerft, mir das vorwerft, auch das zu tun, ihr widerstrebt dem Heiligen Geist, er hat schon alles die ganze Zeit verkündigt und vorbereitet, ihr widerstrebt ihm, nicht mir, ihm. Die hassen das natürlich, dass er das macht und die steinigen ihn. Stephanus sagt, Mose ist ein Bild auf Christus. 5 Minuten Pause.